Hi und willkommen zurück. Ihr könnt uns wie immer auf Mastodon unter dem Hashtag Chance23 eure Fragen, Wünsche, Anmerkungen, Memes schicken. Ihr könnt im IRC-Kanal Chance23 auf irc.hackend.org uns ebenfalls Fragen schicken. Wir haben ein Public Viewing im Aquarium, im Jitsi. Den Link dazu findet ihr auf unserer Webseite firechance.org. Wir haben einen YouTube- und einen Twitch-Kanal, auf dem wir streamen. Jeweils unter dem Namen Firechance. Dort gibt es einen Live-Chat, in dem ihr uns Fragen stellen könnt. Wir haben ebenfalls einen Stream auf streaming.media.ccc.de, unsere Hauptstreaming-Plattform. Dort findet ihr auch einen Link zum Relive, wo ihr bereits vorhergegangene Talks einfach wieder anschauen könnt. Jetzt kommt der Talk Klängecoden, eine Einführung in Super Collider von Modern Dragon. Modern Dragon ist eine Klangbasterin und Wortemacherin, Geek with Guitar, Sängerin und ist neugierig auf tausend verschiedene Dinge. Mit der Programmiersprache Super Collider komponiert sie seit einigen Jahren elektronische Musik, Klangkunst und Sounddesign. Dieser Talk ist eine kurze, praxisbezogene Einführung ins Klangbasteln mit Code.
Hallo, herzlich willkommen zu meinem Talk mit dem Titel Klänge coden, eine Einführung in Super Collider. Ich bin Modern Dragon. Meine musikalischen Wurzeln liegen in der Klassik. Und seit 2018 experimentiere ich mit Super Collider. Ich bin darum so ein bisschen rumgeschlichen. Ich war eigentlich auf der Suche nach einem unglaublich nach einem einfachen Tool, mit dem ich Klänge synthetisieren kann, die erstens nicht so ressourcenintensiv auf dem Computer sind und zweitens, wo ich wirklich verstehe, was passiert. Und da bin ich dann ein bisschen um Super Collider rumgeschlichen, habe mir immer so gedacht, das sieht aber so komplex aus und braucht wahrscheinlich so viel Zeit, bis ich mich eines Tages mal einfach hingesetzt habe und mir gesagt habe, so, ich spiele jetzt einen Nachmittag damit rum. Entweder habe ich es dann durchgespielt oder ich habe ein neues Hobby. Ja, ihr dürft raten, was passiert ist. Meine Musikveröffentlichungen findet ihr auf Bandcamp unter The Emergent und gelegentlich mache ich auch Livestreams auf Twitch mit demselben Handle. Was ist Super Collider? Super Collider ist, wie die Website sagt, a platform for audio synthesis and algorithmic composition. Also eine Plattform für Klangsynthese und algorithmische Komposition. Das wird jetzt vielen von euch nicht viel sagen. Die Art, wie ich es erkläre, ist, es ist eine Kombination aus einer Programmiersprache, die nennt sich SC-Lang, einem Audio-Server, SC-Synth und einer IDE, also einer Entwicklungsumgebung, das ist die SC-IDE. Super Collider wurde entwickelt ab 1996 von James McCartney, ist seit 2002 Open Source unter der Lizenz GPL 3.0. Es ist, das ist wichtig fürs praktische Arbeiten, damit ist es eine interpretierte Programmiersprache. Das heißt, eins muss den Code nicht erst kompilieren, bevor er ausgeführt werden kann. Es ist auch eine objektorientierte Programmiersprache, die auch sehr stark mit Vererbung arbeitet. Super Collider läuft auf Linux-Systemen. Es gibt offizielle Pakete für Arch, Debian und Ubuntu, auf macOS, Windows, Raspberry Pi. Ich glaube, da muss eins das selber kompilieren und auch auf dem BeagleBone Black. Was mag ich an Super Collider? Das erste ist, es ist komplett mit Code kontrollierbar. Wenn ich gleich die IDE zeige, dann werdet ihr sehen, dass es alles Text ist und sehr, sehr wenig grafische grafische Benutzeroberflächen oder so gut wie keine. Das ist toll für mich, weil mein Gehirn irgendwie mit textbasierten Interfaces sehr gut klarkommt. Ich arbeite auch sehr gerne mit der Tastatur. Ich arbeite viel mit der Kommandozeile. Das kommt mir einfach sehr entgegen. Man kann damit auch sich seine eigenen User Interfaces stricken oder es in Zusammenarbeit mit anderen Programmen verwenden. Aber der Kern funktioniert mit Code. Was ich daran auch mag, ist, dass es mit anderen Systemen interagiert, zum Beispiel über MIDI, über Open Sound Control oder über Arduino. Das heißt, eins kann sich da auch prima so eigene Hardware bauen, mit der sich dann SuperCollider kontrollieren lässt. Es bietet sehr feine Kontrollen für Sounddesign. Das heißt, ich kann sehr genau kontrollieren, welche Klänge sind da drin, wie werden die, wie reagieren die, wie verhalten die sich. Es inspiriert einen ganz eigenen Zugang zu elektronischer Musik. Das hat mich auch sehr begeistert, dass ich damit also wenig Klänge gemacht habe, die ich vorher schon kannte oder die ich vorher erwartet hätte. Und ich habe dabei aber ja meine Liebe zu experimenteller Musik wiederentdeckt. Was an SuperCollider auch toll ist, ist, dass es sehr schöne Möglichkeiten gibt, kreativ mit Zufall zu arbeiten. Also eins kann damit auch Musikstücke machen, die nicht linear festgelegt sind. Und praktisch auch den Zufall sehr für sich arbeiten lassen. Und was ich schon angesprochen habe, ist es vergleichsweise ressourcensparsam. Es läuft zum Beispiel auch auf meinem uralten EEE-PC noch. Natürlich kann ich damit nicht so riesige Programme bauen wie auf einem etwas besser ausgestatteten Rechner. Ja, kommen wir zu einem etwas praktischeren Teil. Die SC-IDE. Kleiner Exkurs. Eins muss nicht mit der SC-IDE arbeiten. Es gibt auch eine recht aktive Community, die andere Editoren verwendet. NeoVim ist zum Beispiel sehr beliebt. Es gibt Leute, die arbeiten mit Emacs. Es gibt einen Client für Sublime Text, für Visual Studio Code und für Atom. Und wahrscheinlich noch ein paar mehr, die, von denen ich jetzt nicht weiß oder die ich hier noch nicht genannt habe. Also eins muss da nicht mit der SC-IDE arbeiten. Für den Einstieg finde ich die allerdings sehr schön, weil sie auch ein paar Werkzeuge mitbringt, die ich ganz nützlich und angenehm finde. Ja, hier ist ein Screenshot, wie das Ganze aufgebaut ist. Wir haben hier einen Arbeitsbereich. Es gibt ein Hilfefenster. Es gibt hier das Post-Window und noch eine Statuszeile. Und jetzt ist die Zeit, dass ich mal tatsächlich in live in die IDE umschalte. Ja, so sieht das Ganze live und in nicht besonders viel Farbe aus. Das ist jetzt das Standard-Farbschema. Gibt noch ein paar andere, wenn eins die das dunkle Schrift auf hellem Hintergrund nicht so mag. Ja, und wenn ihr das jetzt vergleicht mit dem Screenshot eben, dann seht ihr, dass hier in der Statuszeile die Werte noch weiß sind. Das ist, weil der Audio-Server noch nicht gebootet ist. Ich habe hier mal ein paar Code-Beispiele vorbereitet. Ja, aber jetzt brauche ich gerade eine Gedächtnisstütze. Genau. Ja, noch eine kurze Anmerkung zu der Statuszeile. Wir sehen hier Interpreter active, das heißt, der Interpreter läuft. Das ist meistens der Fall. Der Wert, das ist auch grün hier, das heißt, es ist alles in Ordnung damit. Der Server ist noch nicht gebootet. Die Werte, die wir hier gleich sehen werden, das eine, der ganz links, ist für die durchschnittliche CPU-Auslastung, die Spitzen-CPU-Auslastung rechts davon, dann wie viele UGENs auf dem Server aktiv sind, das erkläre ich gleich noch, was es ist, wie viele Synths laufen, wie viele Gruppen und wie viele Synth-Devs geladen sind. Das sind alles Begriffe, die erkläre ich im Lauf des Vortrags noch. Ja. Hallo Super Collider. was ist jetzt das Hallo Welt von Super Collider? Ja, natürlich kann ich hier so ein Hallo Welt ausgeben lassen. Das heißt, PostLN ist eine Methode, mit der kann ich ein String hier im Postfenster ausgeben lassen. Das Postfenster, das zeigt Meldungen an, wenn ich eine Funktion ausführe oder es gibt mir Werte aus oder es gibt auch Fehlermeldungen aus. Ich werde im Lauf des Talks immer mal wieder auf das Postfenster verweisen. Ja, jetzt ist natürlich einfach nur Text in diesem Postfenster ausgeben lassen. Also das ist jetzt nicht so unbedingt das, wofür wir Super Collider installiert haben. Also booten wir doch mal den Server. Bevor ich das aber mache, ein paar Dinge zum Safer, ich nenne das Safer Krach machen. Super Collider hat nämlich leider keine Funktion eingebaut von Haus aus, die dafür sorgt, dass wir uns nicht die Ohren respektive die Lautsprecher kaputt machen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas mache und nicht sicher bin, ob da jetzt gleich ein super lauter oder super hässlicher Klang rauskommt, der richtig in den Ohren wehtut. Wenn ich mit Kopfhörern arbeite, im Zweifelsfall Kopfhörer absetzen und oder die Systemlautstärke oder die Lautstärke von den Lautsprechern, wenn ich jetzt zum Beispiel welche an einem Audio-Interface habe, runterdrehen. Super Collider hat eine Aussteuerungsanzeige bzw. eine Lautstärkeanzeige, die werde ich auch gleich mal zeigen. Die im Auge zu behalten ist auch immer gut. Die wird nämlich gelb oder rot, wenn Dinge zu laut werden. Natürlich sage ich auch Augen auf beim Sounddesign. Da kann eins mit sich mit Super Collider auch nämlich manchmal in den Fuß schießen. Passiert auch immer mal wieder. Also so die Momente, wo eins sich ganz hektisch den Kopfhörer absetzt, die sind, glaube ich, in der Karriere jeder Super Collider-UserIn vorgekommen. Und zu guter Letzt, und auch sehr wichtig, Super Collider hat sozusagen einen Panic-Button bzw. eine Notausfunktion. Das ist das Tastenkürzel Steuerung Punkt auf Windows- und Linux-Systemen. Auf Mac ist es Command Punkt. Wenn irgendwie mal eins keine Möglichkeit eingebaut hat, einen Klang zu beenden, dann ist das auch sehr nützlich. Und ich werde diese Kombination auch gleich benutzen. Denn, ja, erstmal muss ich jetzt den Server booten. Das kann ich mit mehreren Dingen tun. Entweder es gibt hier im Menü gleich der erste Eintrag unter Server ist Boot Server, wenn er nicht an ist. Es gibt auch eine Code-Option und es gibt noch das Tastenkürzel Steuerung B. Das ist auch was Charakteristisches an SuperCollider. Es gibt meistens mehrere Möglichkeiten, was zu tun, also so Standardfunktionen zu benutzen, wie zum Beispiel auch die Aussteuerungsanzeige, also den Servermeter einzuschalten. Leider geht SuperCollider nicht besonders elegant damit um, wenn eins mehrere Bildschirme hat. Das heißt, ich musste mir das jetzt gerade von meinem zweiten Bildschirm rüberziehen. Ja, dann ist Zeit, den Server zu booten. Das dauert jetzt auf meinem System so ein kleines bisschen. Aber, ha, da sind wir es ja schon. Die Zahlen sind grün. Hier die Anzeige für die CPU-Auslastung bewegt sich. Ja, und jetzt können wir doch mal das Hallo Welt von SuperCollider abspielen. Das ist die einfachste Funktion, die ich so kenne. Was haben wir hier? Wir haben eine sogenannte Unit Generator. Das sind so die Bausteine, die SuperCollider mitbringt. Das sind praktisch so vorgefertigte Programmteile, die eins verwenden kann. Basics zur Syntax. Wie habe ich das jetzt gerade ausgeführt? Wenn ich eine einzelne Zeile ausführen will, wie zum Beispiel das hier, wenn ich jetzt Umschalt-Enter drücke, dann führt SuperCollider das aus, was auf dieser Zeile steht. Und um es zu beenden, drücke ich Steuerung Punkt. Selbes ist für einen ausgewählten Block. Also wenn ich jetzt ein bisschen weiter runter navigiere, mal diesen Code hier auswähle. Codeblöcke stehen in runden Klammern. Das heißt, alles, was in runden Klammern steht, führt SuperCollider zusammen aus. Der Kontrast ist jetzt hier nicht besonders hoch, aber vielleicht kann man das sehen, wenn ich vor eine öffnende Klammer mit dem Mauscursor gehe, mit dem Cursor gehe oder hinter eine schließende runde Klammer, dann hinterlegt das da diesen Block grau und zeigt mir, was da zusammengehört. Ja, und wenn ich zwischen diesen Klammern bin und jetzt Steuerung Enter drücke, dann führt diesen Codeblock aus. In diesem Fall wieder den Sinuston mit 440 Hertz. Vielleicht sind euch auch diese geschweiften Klammern hier aufgefallen. Geschweifte Klammern sagen, alles, was zwischen diesen geschweiften Klammern ist, ist eine Funktion. Um, Arrays stehen in eckigen Klammern. Wer schon mal mit Python gearbeitet hat, kennt diese Syntax hier. Und wir sehen, in dem Moment, wo ich diese Zeile hier ausführe, gibt es mir das Imposed-Window aus. Wie viele andere Programmiersprachen fängt SuperCollider bei 0 an zu zählen. Das ist manchmal, wenn wir zum Arbeiten mit Tonleitern kommen, dann ist das ein bisschen verwirrend. Ja, wenn ich zu einer Methode oder einer Funktion Hilfe brauche, dann muss ich einfach nur mit dem Cursor dahin navigieren und auf meinem Windows-System ist es Steuerung D und dann ruft es mir hier diese, dann durchsucht es die Hilfe danach. Das ist jetzt, ja, .free ist jetzt was, dazu gibt es relativ viel. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel wieder zu SceneOSC gehe, dann geht es direkt zur entsprechenden Hilfedatei. Ich kann das jetzt hier mal ein bisschen größer ziehen. Die Hilfedateien sind immer ähnlich aufgebaut. Also es gibt hier so eine allgemeine Beschreibung. Wir sehen, welche Methoden die jeweilige Klasse hat und welche Argumente so die jeweils erwartet. Das ist nämlich nicht bei allen bei allen UGENs gleich. Es gibt dann noch, welche Methoden eins mit so einer Klasse verwenden kann. Ihr seht hier Inherited Class Methods. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, SuperCollider arbeitet stark mit Vererbung. Und am Ende hier haben wir noch Beispiele. Diese Beispiele kann eins in der SuperCollider IDE auch abspielen. Also wenn ich jetzt da Umschalt-Enter ausführe, oder zum Beispiel jetzt hier, dann spielt es mir das ab und mit Steuerung Punkt kann ich das auch wieder beenden. Ja. Okay, ich schiebe das jetzt mal wieder auf die annähernd auf die vorherige Größe, damit wir mehr von den anderen Fenstern sehen. Ja. Es gibt ein paar ganz nützliche Visualisierungen in SuperCollider. Das Servermeter bzw. die Lautstärkeanzeige habe ich schon jetzt gerade gezeigt. Es gibt auch ein Oszilloskop. Wenn ich jetzt da nochmal diese Sinusfunktion ausführe, dann sehen wir die Wellenform da. Es gibt auch eine Anzeige fürs Frequenzspektrum. Die ist jetzt bei der Sinuswelle nicht so furchtbar interessant, aber die wird später noch interessant. Und ich kann auch, ja, es gibt da noch eine grafische Repräsentation der aktiven Synths und Gruppen. Zu Gruppen komme ich jetzt in diesem Talk nicht. Gruppen sind, also hier seht ihr dieses graue Rechteck. Und vielleicht sieht uns das ein bisschen besser, wenn ich mal mein Kamerabild wegmache. So, ja. Dieses graue Rechteck, das repräsentiert eine Gruppe. Eine Gruppe fasst sozusagen immer zusammen, also fasst verschiedene Klänge zusammen. Wenn ich mit sehr vielen Funktionen arbeite oder wenn ich Effekte habe, dann packe ich gerne die Effekte in eine eigene Gruppe und das ist sozusagen immer ein Container für Prozesse. Ja, wenn ich jetzt hier, ja, das war das die falsche Tastenkombi, wenn ich das hier nochmal abspiele, dann sehen wir, da erscheint ein weiteres Rechteck. Es ist jetzt ein bisschen abstrakt, wird aber nützlich, wenn ich im Blick behalten will, wenn ich eine Idee davon haben will, was passiert auf meinem Server eigentlich, wie viele Prozesse laufen gleichzeitig, gibt es da irgendwelche Sachen, die vielleicht hängen bleiben, die noch da sind, obwohl sie nicht mehr gebraucht werden. Ja, und zu guter Letzt, wenn ich wissen will, wie eine Wellenform aussieht, dann kann ich das ganz einfach mit der Methode Plot. Also indem ich an so eine Funktion hier statt Play einfach Plot dranhänge, dann baut mir das so eine Darstellung von der Wellenform. Das ist jetzt so eine Sinuswelle. Ja. Kann unter Umständen auch ganz nützlich sein. Und ich habe es zum Beispiel auch schon gebraucht, um damit Visualisierungen für zum Beispiel Musiktheorie-Lektionen zu bauen. Ich mache das jetzt mal wieder zu. Die anderen lasse ich mal da stehen, denn die könnten wir eventuell noch brauchen. Ja, jetzt ist das alles schön und gut. Aber so eine einzelne Sinuswelle ist ja noch keine Musik. Und ich habe jetzt mal hier eine kleine spaßige Sache gebaut, die auch ganz, ganz lustig ist. Ich schaue mal gerade auf meine Folien, denn es kann sein, dass ich noch was anderes erzählen wollte. Okay, ja. Genau, die Grundlagen der Syntax. Eine wichtige Sache. Die habt ihr schon gesehen. Aber ich möchte sie noch mal ausführlich erklären. Kommentare in SuperCollider. Wenn ich hier was eintippe. Dann, und wenn ich jetzt zwei Forward-Slashes davor mache, dann wird das ausgegraut. Das heißt, das ist ein Kommentar. Es sind zeilenweise Kommentare. Etwas weiter oben habe ich auch. Genau, das hier zum Beispiel ist ein mehrzeiliger Kommentar. Forward slash Stern am Anfang, umgekehrt am Ende, kommentiert mehrere Zeilen aus. SuperCollider hat da auch im Menü was, womit man, ja genau, hat auch eine Funktion, womit man mehrere Zeilen, also womit man Zeilen schnell ein- oder auskommentieren kann. Ich tippe es immer. Ist für mich nur wenig langsamer. So, eine andere Sache möchte ich noch erklären, bevor ich euch eine etwas komplexere Funktion zeige. Nämlich Variablen. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen. Ich habe hier die Variable. Ich habe hier den Buchstaben a verwendet. A ist gleich und dann diese Funktion. Und konnte die dann ganz bequem ausschalten, indem ich diese Zeile ausgeführt habe. Einzelne Kleinbuchstaben A bis Z, Umlaute und scharfes S funktionieren leider nicht, sind von Haus aus globale Variablen. Der einzige Buchstabe, der traditionell reserviert ist, ist S. S steht für den lokalen Server. Also wenn ich hier S ausführe, dann zeigt es mir hier im Postfenster Localhost. Alle anderen Buchstaben sind sozusagen frei für globale Variablen. Wenn ich jetzt eine globale Variable haben will, die länger ist, dann mache ich einfach eine Tilde davor. Der erste Buchstabe danach muss immer noch ein Kleinbuchstabe A bis Z sein. Danach kann ich machen, was ich will. Und diese globale Variable stehen mir dann sozusagen im gesamten Programm zur Verfügung. Wenn ich jetzt eine Variable haben will, die nur innerhalb eines Codeblocks oder innerhalb einer Funktion gilt, eine lokale Variable, dann muss ich die mit dem Schlüsselwort var deklarieren. Wie das aussieht, seht ihr hier. Also die globale Variable RoboBleeps beinhaltet diese Funktion hier und innerhalb dieser Funktion habe ich die Variablen sig, mod und frec für die Frequenz. Mod ist jetzt eine, auch wieder eine UGen. LFNoise0 ist ein Zufallsgenerator, der also so oft wie in dieser Klammer steht, also mit dieser Frequenz, durchschnittlich pro Sekunde, Zufallswerte zwischen in dem Fall 1 und 16 generiert, normalerweise zwischen 1 und 0. Mit dieser Methode range, also dem hier, sage ich dieser Zufallsfunktion, bitte gib mir Werte zwischen 1 und 16. Und das dot round am Ende ist dann und runde das auf den nächsten ganzzahligen Wert. So, und damit moduliere ich jetzt praktisch die Frequenz dieser Sinuswelle, das heißt, ich multipliziere das mit diesem Zufallswert. Mal ist nur ein Wert für die Lautstärke, damit das nicht ganz so laut und piepsig ist. Und pan to. Bisher hatten wir ja alle Klangbeispiele nur im linken Ohr. Das ist natürlich so ein bisschen unangenehm. Pan 2 ist ein Stereo-Panner, das heißt, es platziert das Signal im Stereofeld. Minus 1 ist ganz links, 1 ist ganz rechts, 0 ist in der Mitte. Und wenn ich das jetzt abspiele, dann klingt das so. Ah, Tatsache, ich habe jetzt hier das Player-Objekt in eine eigene Variable gepackt. ja schon ein bisschen musikalischer, macht schon ein bisschen mehr Spaß. Und wenn ihr jetzt auf das Stethoskop geachtet habt, habt ihr gesehen, da passiert in beiden, auf beiden Linien was, das heißt in beiden Audiokanälen. Ja, jetzt habe ich noch einen etwas abstrakteren Exkurs. Wenn ihr gerade genau auf den Code geschaut habt, dann ihr seht hier, ich habe hier andere Buchstaben als hier. Dieses LF Noise Zero hat ein .kr hinten dran und kein .ar. Was hat's damit auf sich? Ja, das ist sozusagen die Auflösung, mit der die Funktion ausgeführt wird. In SuperCollider heißt das auch Rate. Davon gibt es noch ein paar mehr. Die wichtigsten sind aber jetzt, zumindest jetzt für den Einstieg, AR und KR. Diese Auflösungen sind vergleichbar mit der Auflösung von einem Pixelbild. Das heißt also, wenn ihr so ein kleines Bild habt und das groß zieht, dann ist es auf einmal ganz pixelig. Bei Audio gibt es solche Phänomene auch. Audio Rate ist praktisch dann die heißt, das Signal wird neu berechnet mit der Sample-Rate des Audioservers. Das heißt, wenn ihr euch wenn ihr mal in einem Audiobearbeitungsprogramm so weit reinzoomt wie möglich, dann seht ihr, dass die Darstellung der Wellenform so pixelig ist. Das sind dann die einzelnen Audio-Samples. Das ist für gewöhnlich entweder 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz. Das heißt, so schnell berechnet der Computer dann den Zustand der Wellenform neu. Audio Rate ist gut für Funktionen, die direkt Klang erzeugen. Wenn ich jetzt ein Signal habe, das nicht ganz so hoch aufgelöst sein muss, dann verwende ich Control Rate. Das ist ein bisschen kompliziert, wie schnell die ist. Control Rate ist abhängig von der Blockgröße des Audioservers. Was ist das jetzt schon wieder? Die Blockgröße des Audioservers ist, wie viel Audio-Samples der Server immer in einem Rutsch zusammen verarbeitet. Die Standard-Blockgröße von SuperCollider ist 64. Das ist relativ klein. Das heißt, das würde bei 48 Kilohertz bedeuten, das Signal wird 750 Mal pro Sekunde neu berechnet. Das ist hoch genug aufgelöst für alle Funktionen, die jetzt nicht direkt Klang erzeugen. Zum Beispiel, wie in dem Beispiel gerade eben, wenn ich damit Parameter von einer Funktion modulieren will. Ja. Jetzt komme ich zu was, das in SuperCollider auch ein etwas schwieriges Konzept ist am Anfang. Ich zeige euch das erstmal anhand von ein paar Klangbeispielen. Wir hatten ja gerade das. Ja, und ihr hört, das ist also hauptsächlich im, beziehungsweise eigentlich passiert das nur im linken Kanal. Ist ja nicht das, was ich immer will. Wenn ich jetzt statt einem einzelnen Wert ein Array da reinstecke in diese Sinusfunktion, dann seht ihr, dass wir auf einmal im linken Ohr und im rechten Ohr unterschiedliche Tonhöhen haben. Und auch die Wellenform sieht hier unterschiedlich aus. Was passiert da? Ich mache noch mal was Drittes. Wenn ich jetzt da drei Werte reinstecke, dann könnt ihr jetzt sagen, aber Modern Dragon, das klingt jetzt genauso wie das, was wir gerade hier hatten. Die Erklärung dafür ist, wenn ich in Super Collider in eine Funktion, einem Parameter, mehr als einen Wert als Input gebe, dann führt Super Collider diese Funktion einfach mehrfach aus und verteilt das auf jeweils einen Kanal. Das heißt, wenn ich jetzt hier drei Werte reinstecke, dann sagt es, okay, die 440 Hertz kommen in den linken Lautsprecher, die 330 in den rechten Lautsprecher und die 550 auf den dritten Lautsprecher, den wir aber nicht haben. Das heißt, wenn wir jetzt mehr Signale erzeugen, als wir Audiokanäle zur Verfügung haben, hören wir nur so viele, wie wir Audiokanäle haben. Ja, ich kann ja nicht nach Bedarf einfach einen dritten Lautsprecher hinstellen. Wenn ich das jetzt also im Stereofeld unterbringen will, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich hänge an die Eugen hier noch die Methode .sum hinten dran. Dann summiert es das zu einem Monosignal. Das heißt, jetzt hören wir einen Dreiklang, aber nur im linken Ohr. Oder es gibt die Eugen Splay. Die verteilt diese Signale gleichmäßig auf das Stereofeld. Ja, jetzt haben wir einen wunderschönen Dreiklang in wunderschönem Stereo. Genau so, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Okay. Jetzt, bisher haben wir ja als Klang nur Sinuswellen genutzt. Natürlich ist das ein bisschen langweilig, nur damit Audiosynthese zu machen. Und ist auch nicht besonders musikalisch. Also habe ich mal eine etwas komplexere Funktion gebaut. Und diesmal hole ich mal unsere ganzen Fenster zuerst. So. Das hier ist jetzt, ich kommentiere das erstmal aus hier. Hat jetzt noch ein neues Feature, nämlich Argumente. Wozu sind Argumente gut? Wie unterscheiden sie sich von den Variablen? Auf eine Variable habe ich von außerhalb der Funktion keinen Zugriff. Die ist strictly nur in der Funktion selber drin. Es sei denn, es ist eine globale Variable, aber Argumente sind so zum Beispiel, Amp ist ein übliches Kürzel für Lautstärke. Cutoff ist dazu da, wenn ich jetzt einen Filter einsetze, zu bestimmen, also die Charakteristika von diesem Filter zu bestimmen. Oh, warum habe ich denn da das Gate jetzt noch drin? Das brauche ich gar nicht mehr. Ja, das lösche ich mal. So. Ja. Argumente sind gut, wenn ich von außen, wenn ich Werte haben will, auf die ich von außen zugreifen kann, um zum Beispiel eine Funktion mit bestimmten Argumenten abzuspielen, also mit anderen Werten abzuspielen als den Werten, die ich da hart reingecodet habe, oder auch um eine laufende Funktion zu verändern. Zur Klangerzeugung verwende ich hier var-saw, das heißt eine variable Sägezahnwelle. Die mag ich recht gerne, weil sie ja, einen Klangcharakter hat, den ich noch ein bisschen verändern kann. Ich zeige jetzt nur mal die Sägezahnwelle isoliert. Die ist ohne jegliche Filter relativ nasty. Das heißt, die Varsauer mit den Standardwerten vielleicht nicht. Jetzt mehr so wie so eine Dreieckswelle aus. Wenn ich da die Weite noch ein bisschen verändere, eine klassische schneidende Sägezahnwelle. Ja, ich habe jetzt da auf diese Sägezahnwelle noch ein Low-Pass-Filter raufgepackt. Das heißt, der Low-Pass-Filter, da habe ich ja noch eine Variable drin, die ich auch noch nicht, die ich auch nicht brauche. Ich habe ja, der Code ist etwas mit der heißen Nadel gestrickt. Ich habe jetzt da genau, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Ja. Egal, ich kommentiere das jetzt mal alles aus. So. Ich spiele das einfach mal ab und ihr hört, was passiert. Oh! Already declared in. Okay. Das ist. Ja, ich habe da ein bisschen Unsinn gebaut. Ah, okay, jetzt. Ihr seht, jetzt ist es grün. Hier. Das heißt, indem ich hier so diese Sachen ausführe, kann ich Dinge verändern, während diese Funktion läuft. Ähm, Ja, und das ist dann auch eine sehr, sehr gute Sache, wenn ich dann weitergehe zur nächsten, zum nächsten Super Collider eigenen Ding, das ich erklären möchte. Und zwar Synthdevs. Synthdevs sind sozusagen die Sounddesign-Blaupausen in Super Collider, beziehungsweise eine Synthdev ist sozusagen eine Konstruktionsanweisung für einen Klang. Was ist der Vorteil gegenüber Funktionen? Ich kann damit einen Synth erzeugen, der sich einfach und robust steuern lässt. Und Synthdevs sind besonders nützlich in Kombination mit Patterns. Okay, zu Envelopes komme ich gleich. Ja, ich habe hier wieder als Klangerzeugung für diese Synthdev erstmal. Was ist der Aufbau einer Synthdev? Ich habe also hier die Klasse Synthdev. Die bekommt einen Namen, der ja in der Regel das ist das, also dieser Backslash. Ist in Super Collider kennzeichnet, was danach kommt als Symbol. Dann kommt ein Komma und dann eine Funktion. Und am Ende haben wir dieses Dot Add, das heißt, das sagt Super Collider, lade das auf den Server, damit ich es dann bequem ausführen kann. Wir haben hier eine ganze Reihe von Argumenten. Einige davon sind die gleichen wie in dieser Sägezahnwellenfunktion gerade. Und ich habe dann noch, SIG ist immer so ein. Also ich verwende das so als Kürzel für, okay, das ist das Hauptsignal. Detune ist dieses Array hier. Dazu komme ich gleich noch. Und Env ist ein Envelope, eine Hüllkurve auf Deutsch. Was ist das? Eine Hüllkurve ist sozusagen eine Verlaufskurve für einen Wert. Am verbreitetsten in der Welt der Audiosynthese ist das bei Lautstärkewerten. Da gibt es in der Regel die Unterscheidung. Da gibt es in der Regel die Unterscheidung. Perkussive Hüllkurven haben eine festgelegte Dauer. Das heißt, das ist so ähnlich wie wenn ich jetzt zum Beispiel ein Schlaginstrument habe. Wenn ich auf eine Marimba draufhaue, dann hat das ein bestimmtes Schwingverhalten und das kann ich dann, wenn ich einmal draufgehauen habe, kann ich die Schwingung nicht mehr verändern. Oder wenn ich eine Gitarrensaite anzupfe, gut, ich kann Vibrato machen, aber im Prinzip schwingt die Saite dann irgendwann aus. Und darauf habe ich keinen so sonderlichen Einfluss. Das heißt, ich kann es ein bisschen beeinflussen, aber ja, die Saite schwingt, solange sie schwingt. Dann gibt es die Hüllkurven mit unbegrenzter Dauer. Wenn ihr schon so ein bisschen mit Audiosynthese rumgemacht habt, kennt ihr vielleicht die Begriffe ADSR oder ASR für Attack, Decay, Sustain, Release oder Attack, Sustain, Release. Das heißt, das sind Hüllkurven, die haben so ein bestimmtes vorgefertigte Segmente sozusagen. Also Attack bestimmt, wie lang der Einschwingvorgang dauert, bis der Klang sein gesamtes Volumen, also seine volle Lautstärke erreicht hat. Decay ist so ein, das fällt dann ab zur Lautstärke, die ausgehalten wird. Sustain ist, wie laut ist diese ausgehaltene Lautstärke? Release ist, wie lang dauert der Ausschwingvorgang? Das ist so ähnlich wie zum Beispiel bei einem Blasinstrument. Das klingt ja, solange ich reinblase. Und es schwingt erst aus, also der Klang hört erst auf, wenn ich aufhöre reinzublasen. Hüllkurven lassen sich nicht nur für die Lautstärke verwenden, aber Lautstärken ist halt ja die verbreitetste Anwendung dafür. So, ich rufe jetzt gleich meine ganzen Fensterchen wieder zurück. Ja, wie sieht das jetzt im Supercollider Code aus? Wir haben hier, es gibt eine Langfassung davon, die ist aber etwas umständlich. Deshalb zeige ich jetzt hier nur die Kurzfassung. Env.adsr sagt Supercollider, okay, mach mir bitte einen ADSR-Envelope und der hat diese Argumente hier als Parameter. Was macht das KR am Ende? Das heißt, was bedeutet dieser, welcher Wert jetzt gerade von dieser Hüllkurve gilt, wird eben mit der Control Rate neu berechnet. Done Free Self heißt einfach nur, oh, und wenn der Ausschwingvorgang fertig ist, dann lösch auch den Synth vom Server. Gate ist ein Parameter, das bestimmt, also solange Gate nicht null ist, hält der Synth auf diesem Sustain-Level, also auf der Sustain-Lautstärke an. Der habe ich jetzt hier den Standardwert 1 gegeben, muss ich aber nicht. Ich kann das auch mit anderen Parametern abspielen. Ja, was hat es mit diesem Detune hier auf sich? Ihr seht hier ein Array von Werten, die alle so ganz knapp um 1 rumliegen. Ja, warum habe ich das gemacht? Damit diese Sägezahnwelle hier so ein bisschen mehr Volumen, mehr Umpf hat. Und das erreicht eins recht effektvoll, indem man die Frequenz mit so einem Detune-Wert multipliziert. Dadurch haben wir Frequenzen, die sind so ein ganz kleines bisschen unterschiedlich und schweben so ein bisschen miteinander. Und dadurch klingt es ein bisschen voluminöser. Ja, dann haben wir hier einen Low-Pass-Filter, dem wir dieses Signal hier übergeben. Und als Cut-off-Frequenz, das heißt, also alles, was höher ist, wird weggefiltert. Hat es hier 3200. So, und wenn ich das jetzt abspiele, jetzt habe ich die SynthDev auf den Server geladen, wenn ich das jetzt abspiele. Ich kann kann jetzt zum Beispiel Sachen verändern, wie die Cut-off-Frequenz von diesem Filter. Ja, Synth-Devs sind hervorragende Building Blocks, hervorragende Blöcke, Bausteine, um mit Patterns zu arbeiten. Und zu Patterns komme ich jetzt gleich. Ja, was sind Patterns? Patterns sind eine Bibliothek zum Sequencing von Klangereignissen. Das heißt, ich kann damit eben jetzt nicht nur einzelne Klänge erzeugen, wie jetzt diesen einzelnen Sägezahnton mit dem Low-Pass-Filter drauf, sondern ich kann damit ganze Klangfolgen beschreiben. Patterns in der SuperCollider-Library fangen immer mit einem P an. Wir haben Sachen wie P-Bind, P-Seq, P-Rand, P-White, etc., etc. P-Bind ist dabei so ein bisschen so ein Container, in den ich die anderen Pattern-Klassen reintun kann. Und die Werte werden immer paarweise angegeben nach dem Muster Symbol für einen bestimmten Parameter und Wert. Das heißt, ich sollte da vielleicht eher Parameter schreiben. Ja, es ist vielleicht Zeit, dass ich das ein bisschen demonstriere. Das einfachste Pattern, das SuperCollider hat, ist ein P-Bind mit gar nichts drin. Ja. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, Spiel. Also das wäre jetzt genau das Gleiche. Oh, ich sehe jetzt, ich hab da. Mir fehlt ein Komma. .midi-cps ist eine nützliche Methode, wenn eins mal nicht genau weiß, welchen Herzwert ein bestimmter musikalischer Ton hat. 60, dann sagt das okay. Rechne das um von MIDI-Noten in Cycles per Second, also Schwingungen pro Sekunde. Das wären in dem Fall 261, irgendwas Hertz. Ja. Mit MIDI-Werten zu arbeiten, also 60 entspricht dem C in der Mitte des Klaviers. Mit MIDI-Werten zu arbeiten, ist aber so ein bisschen, kann so ein bisschen anstrengend sein. Deshalb hat die Pattern Library auch sowas wie Degree. Degree ist Tonleiterstufen. Und wie ich schon erwähnt habe, SuperCollider fängt mit 0 an zu zählen. Das heißt, 7 ist schon das C am oberen Ende der Tonleiter. Das klingt jetzt so. Ich kann SuperCollider auch sagen, so, ich will jetzt keine Dur-Tonleiter, das ist der Standardwert. Spiel mir das doch bitte. Spiel mir das doch bitte in Moll. Das hier hinten dran ist Stimmungen. SuperCollider hat auch eine relativ umfangreiche Bibliothek an Stimmungen und es hat auch eine recht umfangreiche Skalenbibliothek. Ich könnte da zum Beispiel jetzt auch eine Vierteltonskala nehmen. Zum Beispiel. Jetzt haben wir das mit Vierteltönen. Ja, und was ich hier verwendet habe, ist PSeq. PSeq sagt, okay, ich habe hier dieses Array von Werten und die spiele ich nacheinander ab. Ich zeige euch nachher auch noch ein paar andere. Wir haben aber zum Beispiel, es gibt aber auch zum Beispiel Serien. PGeom ist eine geometrische Serie. Das heißt, ich fange hier mit 1 an und jeder folgende Wert wird mit 0,7 multipliziert den vorausgehenden Wert mit 0,75 bzw. 3 Vierteln. Und ich habe hier 8 Werte. Wenn ich das jetzt abspiele, dann wird es immer leiser und der Stream hört auf einmal von alleine auf. Beziehungsweise das Pattern hört von selbst auf zu spielen. Warum ist das? Wir haben hier ein Inf, das heißt, diese Folge würde eigentlich unendlich wiederholt. Aber weil wir hier nur 8 Werte haben, sagt das P-Bind danach, beziehungsweise der Player sagt danach, okay, ich habe nur 8 Werte, ich bin fertig. Wir können auch sagen, jetzt macht das schneller, jetzt soll jedes Ereignis nur noch halb so lange dauern, wie also nur noch einen halben Beat dauern. Und wir haben zum Beispiel auch einen Legato-Wert. Das heißt, wenn der unter 1 ist, dann werden die Ereignisse voneinander abgesetzt. Wenn er über 1 ist, dann überlappen die so ein bisschen. Ja, und das war jetzt alles der Standardklang von Super Collider. Also Super Collider hat so ein Default Synth eingebaut. Wenn ich einem Pattern keinen anderen Klang angebe, dann nimmt's das. Aber wie gesagt, wir können auch mit dem Keyword Instrument diese SynthDef verwenden, die wir hier definiert haben. Und wenn ich da jetzt mal ein Muster abspiele, hier habe ich zum Beispiel, hier habe ich noch ein paar andere Standard-Keys verwendet, die es eigentlich, also auf die eins eigentlich immer Zugriff hat. In der Pattern Library zum Beispiel Octave, also welche Oktave. Spiele ich das irgendwo da ganz links auf dem Klavier oder ist das irgendwo ganz rechts oder irgendwo da in der Mitte? Der Filter Cutoff. Dur, also die Dauer. Da habe ich jetzt ein Muster verwendet, das nennt sich Pirand. Das heißt, Pirand wählt zufällig aus einem gegebenen Wertevorrat. Hier habe ich PXRand. Das ist ähnlich wie PRand, aber es wiederholt nie. Es spielt niemals denselben Wert zweimal hintereinander. Hier habe ich wieder PRand. P-Series ist eine Serie, die mit Addition und Subtraktion arbeitet. Das heißt, ich habe hier einen Cut-Off-Wert und ziehe davon jedes Mal 500 Hertz ab. Und die Serie ist 16 Elemente lang. P-White wählt. P-White ist anders als P-Rand. P-Rand muss sich Werte geben. P-White nimmt einfach irgendeinen Wert in diesem Wertebereich hier zwischen 0,001 und 0,666. Und ich hab jetzt auf alle Parameter meiner Source SynthDev Zugriff. Das heißt, ich habe hier die Werte für den Envelope. Ja, und PGeom habe ich schon erklärt. Ja, und jetzt spiele ich das doch einfach mal. Ja, ich habe hier die Patterns für Wertesequenzen auch zusammengefasst ein bisschen. Das Wiederholungsverwalten ist je nach Pattern unterschiedlich. PSeq, wenn ich dem eine Zahl an Wiederholungen gebe, dann bedeutet das, so viel Mal wiederhole ich die gesamte Sequenz. Wenn ich PRand eine Zahl dafür gebe, dann gibt es so viele Werte aus. P-Series ist auch, so viele Werte ist die Serie lang. PGeom genauso. Wenn ich irgendwas unendlich wiederholen will, dann ist das Schlüsselwort inf dafür das Richtige. Habt ihr vielleicht auch jetzt gerade schon gesehen? Ja, und der kürzeste Stream, die kürzeste Wertefolge bestimmt, wie lang das Pattern dauert. Ich hatte das schon, das ist auch so eine Geschichte, die beißt mich manchmal beim Komponieren und beim Debugging, wenn irgendwie ein Pattern nicht so lange spielt, wie ich das erwartet habe, oder nicht endet, wenn ich das erwarte, dann ist in der Regel irgendwo entweder was unendlich ist und nicht unendlich sein sollte, oder was kürzer ist, als ich das erwartet hätte. Ja. Die Pattern Library, bevor ich jetzt weiter erzähle zu, was man noch alles mit SuperCollider anfangen kann. Die Pattern Library ist sehr groß. Die Patterns, die ich jetzt gezeigt habe, sind nur ein ganz kleiner Ausschnitt daraus. Aber es lohnt sich, da langsam einzusteigen und also mit wenigen Patterns anzufangen. Und sich dann vorzuarbeiten, weil einem das in der Regel so ein Gefühl dafür gibt, wie andere Patterns sich verhalten könnten. Und ich arbeite jetzt schon ein paar Jahre mit SuperCollider. Ich habe auch bisher noch nicht alles von der Pattern Library gesehen oder verstanden. Ich finde auch nicht alles nützlich. Also da gibt es viel zu entdecken. Ja, SuperCollider erweitern. Die Standardbibliothek von Supercollider ist schon recht groß und hat viele schöne, interessante Eugens und Funktionen. Aber manchmal gibt es auch Dinge, die... Ja, und jetzt habe ich hier eine Katze. Manchmal gibt es auch Dinge, die fehlen. Oder etwas, das die Standardbibliothek nicht tut, obwohl ich das gerne hätte. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, SuperCollider auch zu erweitern. Erstmal hat SuperCollider ein eingebautes Plugin-System, quasi eine eigene Paketverwaltung, die nennt sich Quarks. Es gibt auch ein Repository auf GitHub für SuperCollider Quarks. Quarks kann ich relativ einfach in SuperCollider installieren, also von SuperCollider selbst aus. Dann gibt es aber auch noch andere Erweiterungen und Plugins, zum Beispiel die SC3 Plugins. Die haben sehr viele nützliche Dinge. Und es gibt auch noch die Ported Plugins. Das ist auch eine Plugin-Sammlung, die ich sehr nützlich finde. Ja, und last not least kann eins auch seine eigenen Erweiterungen schreiben. Ich habe mir zum Beispiel ein paar Tools geschrieben, die ich so in meiner täglichen Arbeit mit SuperCollider immer mal wieder verwende. Das ist aber tatsächlich ein etwas fortgeschrittenes Thema. Auf das komme ich heute garantiert nicht. Ja, was sind so meine Tipps zum Einstieg und zum SuperCollider Lernen? Nummer 1. Einfach anfangen. Also anfangen mit einfachen Dingen, meine ich damit. Und ganz schrittweise die Komplexität hochdrehen. Was ich auch ein sehr nützliches Vorgehen finde, ist praktisch von innen nach außen vorzugehen. Das heißt, ich fange an mit der Funktion, die tatsächlich den Klang erzeugt, und dann baue ich schrittweise Sachen außenrum. Zum Beispiel Sachen, die ein Parameter von der Klangerzeugung modulieren oder Filter etc. etc. Und immer wieder testen, ob das funktioniert, ob es so klingt, weil wenn ich schrittweise vorgehe, fallen mir Syntaxfehler etc. sehr viel schneller auf, als wenn ich irgendwie erstmal eine halbe Stunde Code schreibe, dann versuche auszuführen und dann spuckt mir SuperCollider irgendeine kryptische Fehlermeldung. Das können dann manchmal auch ganz triviale Sachen sein, wie ich habe ein Semikolon vergessen. Oder ich habe ein Komma irgendwo vergessen oder eine Klammer fehlt. Ja. Trotz allem, du kannst nichts kaputt machen. Das ist für mich ein ganz wichtiger, ganz wichtiges, eine ganz wichtige Maxime, wenn ich mit Code arbeite, egal welche Sprache. Es ist wirklich, ich sag jetzt mal, vielleicht ist nichts kaputt machen ein bisschen übertrieben, weil ich habe ja nicht umsonst vorhin gesagt, safer Krach machen. Aber wenn ich nicht gerade meine Lautsprecher zum Explodieren bringe, dann kann ich immer Steuerung Punkt drücken, wenn der Klang, der da rauskommt, total unerträglich ist. Frustrationsmomente sind auch total normal. Mir hilft dann immer, erstmal Pause zu machen und zu sagen, ich lasse den Code jetzt erstmal liegen. Ich mache jetzt da jetzt erstmal nichts dran und was weiß ich, mache erstmal was anderes. Manchmal passiert es dann, dass ich zurückkomme und feststelle, oh, da fehlt ja eine Klammer. Oder ich habe einen Parameter hart gecodet, den ich eigentlich mit einer anderen Funktion modulieren wollte. Oder you name it. Was zum Lernen auch sehr hilfreich ist, ist Die Beispiele in den Hilfedateien, die sind manchmal komplexer, als ich sie notwendig finde. Aber es ist immer interessant, die abzuspielen, die auch vielleicht mal ins Arbeitsfenster zu kopieren und zu verändern. Weil mir hat das sehr geholfen, das zu verstehen, zu lernen. Gleiches gilt dafür, auch fremden Code zu analysieren, zu verstehen. Es gibt die Website sccode.org, wo Leute ihren Supercollider-Code posten. Und ja, eins kann dahin gehen, sich den kopieren, sich anschauen, wie funktioniert denn das? Kann ich das durchschauen? Es gibt das Repository SC140. Das sind 140 Zeichen, 140 Zeichen lange Codebeispiele. In 140 Zeichen kann eins in SuperCollider auch schon eine Menge Krach machen. Und es gibt noch den Hashtag SuperCollider auf Mastodon und das Forum scsynth.org, wo die Diskussionen auf scsynth.org sind oft sehr technisch, aber wenn eins da als Newbie hinkommt und sagt, ich verstehe hier nicht, warum der Code nicht funktioniert, dann sind die Leute in der Regel sehr hilfsbereit und auch freundlich und es ist oft erstaunlich schnell dann eine Lösung da. Ja, was gibt's an Lernmaterial? Es gibt leider sehr wenig auf Deutsch. Es gibt ein Tutorial es gibt mehrere Tutorials in der SuperCollider-Dokumentation, die auch hilfreich sind. Es gibt ein freies PDF von Bruno Ruviaro called A Gentle Introduction to SuperCollider, was sehr schön ist, weil er sehr schnell mit Patterns anfängt. Mir hat der YouTube-Kanal von Eli Fieldsteel sehr geholfen und es gibt noch zwei Bücher, die ich leider beide noch nicht gelesen habe. Eins ist The SuperCollider Book von MIT Press. Ist schon etwas älter, anscheinend aber immer noch aktuell. Und ganz neu, es gibt auch ein Buch von Eli Fieldsteel mit dem Titel SuperCollider for the Creative Musician, A Practical Guide. Ja, das war's. Wenn die Katze jetzt nicht meine Präsentation abbricht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und zum Abschluss habe ich jetzt noch eine kleine Komposition. Ja, ich hoffe, dieser kleine Einstieg hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mich auf Mastodon kontaktieren. @draco@sonomu.club ist mein musikbezogenes Profil. Ja, und jetzt bleibt mir nur, euch ganz viel Spaß beim Einstieg in Super Collider zu wünschen. Viel Erfolg und schöne kreative Klangexperimente. Vielen Dank.
Hi und willkommen zurück. Ich
Alle.
habe ein paar Fragen für Modern Dragon. Als allererstes mal, was ist denn deiner Meinung nach das musikalische Äquivalent von einem Hello World?
Das musikalische Äquivalent von einem Hello World. Ja, also das kommt wirklich sehr auf den Kontext an.
Der
Aber
Chat
jetzt im
hat
Kontext.
gemunkelt, ob das dann nicht eine Tonleiter ist.
Ja, könnte eins so sehen. Und da ist natürlich dann immer interessant, welche Tonleiter ist so der Default. Weil hier so in der Musik, aus der ich komme, das ist die abendländische klassische Musik, da wäre es die Dur-Tonleiter. Aber es ist nicht zwangsläufig so.
Kann man denn ein Keyboard an den Server anschließen, um direkt
Ja.
MIDI-Inputs oder ähnliches?
Also man muss da schon noch ein bisschen konfigurieren, aber MIDI lässt sich, wie ich ja im Talk erwähnt habe, durchaus anschließen. Und da lässt sich auch sehr viel damit machen. Es ist jetzt leider kein so Plug and Play. Ich schließe mein Keyboard an und kann dann sofort damit in Super Collider was spielen. Aber dafür lässt sich damit sehr viel machen.
Eignet sich Super Collider dann auch für Live-Musik, wenn man da ein Keyboard dann ansteckt oder entsprechend konfiguriert?
Ja, also wenn eins da jetzt entsprechend Synth konfiguriert, der auf die MIDI-Messages antwortet, dann kann man damit auch Live-Musik machen.
Insgesamt, Super Collider, was kann man denn damit machen? Das ist ja ein großes, großes Framework. Wofür verwendest du denn Super Collider?
Also, ja, Super Collider ist eine sehr vielseitige Sprache. Wofür es zum Beispiel beliebt ist, ist Live-Coding. Also live vor Publikum entsteht die Komposition, entstehen die Klänge. Und wofür ich persönlich Super Collider nutze, ich mache sehr viel mit tatsächlich jetzt dieser Pattern Library. Ich nutze das, um zu komponieren. Ich habe da allerdings auch schon Sachen gebaut, wo ich dann ein Interface auf einem Tablet hatte, dass ich über Open Sound Control, also das praktisch über Wi-Fi und Open Sound Control dann meinen Super Collider Server angepingt hat, um bestimmte Ereignisse auszulösen. Und dazu habe ich dann gesungen. Das ist ja auch sowas,
Das
was Super Collider noch kann. Es kann zum Beispiel auch Mikrofonsignale oder einen Instrumenteneingang direkt weiterverarbeiten.
heißt, es wäre möglich, dass man hingeht und sagt, okay, ich schließe ein Mikrofon oder die Mikrofonierung eines Klaviers, eine Gitarre, sonst was an
Genau.
und kann dann quasi die Töne, die dadurch durch mein Mikrofon und mein Audio-Interface gecaptured werden, wieder weiterverwenden, um in Super Collider damit Synths zu bespielen.
Genau, oder auch um live dieses Material, das da übers Mikrofon oder über den Instrumenteneingang reinkommt, um da dann Effekte draufzulegen oder das aufzunehmen und dann irgendwie weiter zu verarbeiten. Also die elektroakustische Musik ist auch noch so ein Einsatzgebiet, wo gerade in der zeitgenössischen Komposition und in der experimentellen Musik sehr interessante Sachen damit gemacht werden.
Es gab noch eine Frage aus dem Chat. Sind die Visualisierungen, also Ostsee-Frequenzdiagramm etc., eigentlich nur zur Anzeige, so zu Debugging, oder kann man die auch im Programm weiterverwenden? Kann man auch komplexere Visualisierungen bauen?
Ja. Also die Antwort ist, ich verwende sie jetzt sehr häufig einfach zum Debugging, aber eins kann die auch durchaus dann zum Beispiel in einem Video weiterverarbeiten und die dann auch als künstlerische Elemente verwenden.
Das heißt, Super Collider ist nicht nur für bei einer Performance, eignet sich nicht nur für den Audio-Teil der Performance, sondern auch für den visuellen Anteil.
Jein. Ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt eine audiovisuelle Performance machen würde, und ich müsste da jetzt auch noch das Video machen, dann wäre, also das ist nicht Super Colliders Stärke. Die Stärke von Super Collider liegt definitiv im Audiobereich. Und für den visuellen Teil würde ich dann eine andere Programmiersprache verwenden, die da stärker ist. Wobei das für mich persönlich eine sehr theoretische Frage ist. Aber Super Collider arbeitet auch noch mit anderen Programmiersprachen zusammen und es gibt also zum Beispiel Clients in anderen Programmiersprachen.
Ist Super Collider eigentlich Turing vollständig?
Okay, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also ich bin keine Programmiererin. Die Frage kann ich tatsächlich nicht beantworten.
Das ist okay. Ich schaue mal, ob ich noch weitere Fragen habe, die ich übersehen habe. Ansonsten war es das nämlich, glaube ich. Vielen Dank für deinen Vortrag.
Ja, danke fürs Zuhören.
Danke für die Einführung in Super Collider. Ja, hat uns gefreut. So, nach der Pause geht es dann hier um 18 Uhr weiter mit Try Mental Healthcare zu Hause von Wawuschel. Davor noch kurz ein Werbeblock. Ihr könnt uns jederzeit auf Mastodon Fragen, Wünsche, Memes, Anmerkungen schicken, indem ihr den Hashtag Chance23 benutzt. Wir sind unter Chance23 im IRC unter irc.hacken.org ebenfalls vertreten und lesen dort eure Fragen mit. Wir haben ein Public Viewing im Aquarium im Jitsi. Der Link dazu ist im Infobeamer zu finden. Wir haben einen YouTube- und einen Twitch-Kanal, jeweils unter dem Namen Firechance. Dort haben wir auch einen Live-Chat für Fragen. Unsere Hauptstreaming-Plattform ist streaming.media.ccc.de. Dort findet ihr auch ein Relive, um vorhergegangene Talks, wie zum Beispiel den Talk gerade eben, nachzuschauen. Noch ein Hinweis für alle Zuschauer auf dem 37C3. Wir sind auf dem 37C3 etwas schwierig zu finden. Ihr müsst einfach nochmal unter dem CCH circa 30 Kilometer nach unten graben. Bis später.